willkommen zu Rebellinnenrausch. Ich habe mir in den politischen See gewagt, sozusagen, ohne Schwimmflügel bin ich draufgekommen. Und nachdem man sich nicht nur eine Seite anhören darf, sondern sich auch die andere Seite anhören muss, habe ich halt bei mir zu Gast den Benjamin Blach von der SPÖ. Hallo.
Freut mich. Hallo, liebe Tamara.
Mich freut es auch, also, dass ich da so viele Politiker für meinen Podcast begeistern darf. Das ist ja super schön. Magst du dich gleich kurz vorstellen? Was soll man über dich wissen?
Ich bin der Benni. Ich bin 32, bald 33 Jahre alt, bin studierter Jurist, bin jetzt schon die zweite Periode im Innsbrucker Gemeinderat, also habe jetzt gute 7,5 Jahre im Gemeinderat auf dem Buckel, darf SPÖ-Chef in Innsbruck sein. Meine Hauptthemen seien eben, ich bin Jurist in der Gewerkschaft, Arbeits- und Sozialrechtler, also ganz viel Sozialbereich, soziales Zusammenleben bei uns in Innsbruck, Unterstützung für die es am dringendsten brauchen, und das ganze große brennende Thema Wohnen in Innsbruck sind so meine Hauptthemen, mit denen ich mich politisch auseinandersetze.
Ja, sehr cool. Wohnen ist sicher ein Punkt, zu dem wir dann noch kommen. Aber ich starte wieder gleich wie mit Fabian, der ESC. Ich ESC-Fangirl. Hättest du dich gefreut, wenn in Innsbruck stattgefunden hätte?
Der klassische Politiker-Antwort, ein klassisches Jein. wir haben auch große ESC-Fans bei uns in der Partei und auch viele, viele sehr positive Rückmeldungen erhalten, dass das natürlich eine Riesenchance gewesen wäre. Aber, und das war uns dann wichtig, auch in den Beratungen mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Stadtregierung, man muss schon schauen, was für finanzielles Wagnis so ein Riesenevent für eine Stadt wie Innsbruck ist. Und deswegen haben wir da ein Paket geschnürt, wo wir gesagt haben, unter den Rahmenbedingungen auch mit anderen Partnerinnen und Partnern, Land, Tourismus und so weiter und so fort, könnte man sich das vorstellen. Der ORF hat jetzt Wien den Zuschlag gegeben. Wir freuen uns auch. Surprise, surprise. Wir freuen uns auch. Und Freundinnen und Freunde von mir haben dann schon, nachdem Innsbruck nicht den Zuschlag gekriegt hat, gleich die Hotelzimmer in Wien gebucht.
Das haben wir schon davor gemacht, lustigerweise. Ach so, okay. Wir haben das schon gemacht, wie wir den ESC gewonnen haben, haben wir in Wien schon mal vorab gebucht, werden jetzt aber nicht hinfahren, einfach wegen dieser Israel-Thematik, weil wir gesagt haben, wenn Länder fehlen, dann, ich glaube, dass das einfach ein bisschen den Glanz verliert. Ist natürlich nicht antisemitisch gemeint, so wie es ja auch schon vorgeworfen worden ist, aber nein, das will man dann einfach auch nicht unterstützen. Wie gesagt, ich bin totaler Niederlande-Fan und ich sei nicht dabei, deswegen muss ich leider auch fernbleiben.
Nein, ich finde es das tragisch, dass das jetzt so schwierige Entwicklung genommen habe. Ich finde es aber auch gut, wie man mit der Situation umgegangen ist, und jetzt hoffe ich, dass man das Beste draus macht und ein tolles Event in Wien hat. Gell? Welche weiteren Auswirkungen die ganze geopolitische Situation auf den ESC hat, hoffe ich, dass sich das wieder ein bisschen in normalere Gefilde entwickelt.
Bist du auch der Meinung, dass man ESC nur gewinnen kann, wenn man queer ist?
Nein. Gell? Also ich glaube, es Faszinierende ist ja, dass ich glaube, die Leute, die irgendwas gegen die Queer-Community haben, am meisten das Thema thematisieren gegenüber dem ESC. Ich finde, dass das ein unglaublich buntes, tolles Event ist, wo einfach ganz viele Menschen aus ganz vielen Ländern, und deswegen ist auch der Geist so wichtig, dass Menschen von überall her zusammenkommen, mittlerweile auch von einem anderen Ende der Welt, zusammenkommen und einfach Musik, Liebe und Zusammenhalt feiern. Und da gehört die gesamte LGBTIQ-Community genauso dazu wie alle anderen, die da gemeinsam feiern, egal woher sie kommen, egal wen sie lieben, egal wie sie heißen, und das finde ich den großartigen Spirit. Also nein, ich glaube nicht, dass man queer sein muss, um den ESC zu gewinnen, aber wir sind froh, dass es so eine bunte und schöne Veranstaltung ist, der ESC.
Ja, der Meinung kann ich mir jetzt anschließen, das finde ich genauso. Vor allem fragt man ja nicht jeden Teilnehmer, ob er jetzt queer ist oder nicht. Von dem her, wenn wir schon bei dem LGBTQ-Thema sein, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, ich würde auch gerne darauf eingehen, deine Meinung dazu wissen. Ein Thema, was mich sehr emotional mitgenommen hat in der letzten Folge, war dieser Vorwurf, dass sehr viele Pädophile in dieser Community mitschwimmen, dass es da Vorfälle gegeben hat in Deutschland mit irgendwie, glaube ich, Krippenbetreuer oder was auch immer, will ich jetzt nichts Falsches wiedergeben. Wie siehst du das Ganze? Wie stehst du dazu? Siehst du da einen Zusammenhang?
Der Zusammenhang ist komplett an den Haaren herbeigezogen, und das ist leider genau dieses System, das die FPÖ bei so vielen Themen macht, sei es gegenüber der Queer-Community, sei es gegenüber Menschen, die eine andere Herkunft, eine andere Hautfarbe, einen anderen Namen haben, der nicht in ihr vermeintliches Idealschema einpasst. Man nimmt dann irgendwelche negativen Attribute, haut die ein bisschen zusammenfindet, einen tragischen Einzelfall, der dann manchmal stimmt, manchmal nicht einmal der stimmt, um das zusammenzuhauen, um dann eine gesamte Bewegung, eine gesamte Gruppe von Menschen damit zu diskreditieren. Und das ist das traurige, spalterische, was da immer mitschwingt von Seiten der FPÖ, dass man immer versucht, alles, was nicht dem Idealbild, das sie vertreten, entspricht, wird diskreditiert mit gewissen Attributen, die da zusammengeschmissen werden. Das heißt, nein, ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang. Da gibt es ganz andere Probleme, wenn wir über Pädophilie reden, nämlich genau das Thema, wie man mit frühkindlicher Aufklärung umgeht, wie man mit einer offenen Gesellschaft umgeht, die auch darüber reden kann, dass es Autoritätsverhältnisse gibt, die vor allem ganz oft zu irgendwelchen Übergriffen führen, die darüber reden kann, dass es auch Situationen gibt, wo einfach Autoritätsverhältnisse ausgenutzt werden, und dem müssen wir angehen und diese Autoritätsverhältnisse aufbrechen, auch enttabuisieren bei Vorfällen im familiären Kontext, um da einfach eine Präventionsarbeit zu leisten, dass Menschen sich darüber trauen zu reden und wir das gesellschaftlich dann aufarbeiten und verfolgen können und die Täterinnen und Täter einer gerechten Strafe zuführen.
Da hake ich jetzt gleich kurz ein, weil mir das auch ganz wichtig war. Ich habe es in der letzten Folge kurz angeschnitten. Und ich finde auch, weil man ja da geredet, weil es immer heißt Sexualisierung von Kindern, aber im Endeffekt ist keine Sexualisierung, sondern so wie du auch gerade gesagt hast, es ist Aufklärung. Und je früher ich mein Kind aufkläre, desto früher kann es Sachen benennen, je früher weiß es, dass gewisse Dinge falsch sind und dass sie drüber reden müssen und können. Und natürlich, wenn Missbrauch in den eigenen vier Wänden passiert, dann werden dann diejenigen nicht aufklären und sagen, das ist nicht in Ordnung, dann muss es von außen kommen. Und es ist halt in dem Fall Kindergarten und Schule. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ob jetzt da gewisse, ich muss halt jetzt selber nochmal recherchieren, weil es ja dieser Vorwurf war, ja, es wird da aufgeklärt, über was Analsex ist, muss das sein? Ja, darüber kann man jetzt diskutieren, muss das sein oder nicht? Da brauchen wir überhaupt gar nicht reden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das sehr wichtig. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man das ganz klar kommuniziert, dass es keine Sexualisierung von Kindern ist, sondern es ist Aufklärung. Und die Menschen müssen wissen, warum es wichtig ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, um Gottes Willen und keine Ahnung, weil ich mich damit allein auseinandergesetzt habe, aber natürlich, wenn man ein bisschen dahinter schaut, was dahinter steckt, ist einfach sehr wichtig. Und an alle Eltern da draußen, bitte seht es als nichts Negatives, wenn Aufklärung im Kindergarten passiert.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Aufklärung ist wichtig, aber eben auch das Ansprechen von Autoritätsverhältnissen und die Kinder und allgemein Menschen.
Was meinst du genau damit ansprechen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eben sagt, man schafft sichere Umfälle, wo ich auch sagen kann, es ist eine vermeintliche Vertrauensperson, die mir da unangenehm zu nahe kommen ist, und die muss dann ein Forum schaffen, wo dann das betroffene Kind oder die betroffene Person auch drüber reden kann, weil das ist ja ganz oft das Problem. Wenn ich mich nicht traue, darüber zu reden oder etwas nicht benennen kann, was mir passiert ist, dann habe ich eine unglaubliche Hemmschwelle, darüber zu reden, und dann schaffen wir es nicht, die Leute, die wirklich sich ein Kind ungebührlich nähern oder einer Frau ungebührlich nähern, dann dementsprechend zu verfolgen und einer Strafe zuzuführen. Das heißt, da braucht Aufklärung, 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 aber auch Offenheit, Sensibilität dafür, was für Situationen gibt es, wo es einfach zu schwierigen Situationen kommen kann, und dann eben genau Menschen dazu zu ermutigen, drüber zu reden, weil wenn man drüber redet, dann werden die Täter auf einmal ganz ruhig, weil dann wissen sie, sie seien aus ihrem vermeintlichen Umfeld, wo sie solche Sachen machen können, heraus, sondern dann müssen sie mit Konsequenzen rechnen und können auch den Konsequenzen zugeführt werden.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur im Kinderschutz, sondern auch im Frauenschutz, weil man merkt immer, wenn man als Frau Probleme anspricht, also ich weiß nicht, ob du meine Social Media ein bisschen angeschaut hast, also ich bin ja da ein bisschen feministisch veranlagt und mache auch immer wieder Content drüber und will es in Zukunft vermehrt machen. Aber wenn du als Frau über Gewalt, häusliche Gewalt, Übergriffigkeit sprichst, dann bist du immer gleich, ja, aber du bist ja selber schuld. Und ich habe jetzt auch eine Situation gehabt, du hast ja den Fall jetzt auch mitgekriegt, mit dieser Stephanie in Graz, ein 15. Femizid in Österreich. Und dann hat zu mir auch jemand gesagt, ja, aber die Beziehung ist schlecht gelaufen, sie ist ja bei ihm geblieben, sie ist ja selber schuld, warum ist sie nicht gegangen? Und es ist halt immer wieder so, dass Frauen die Schuldigen sein, weil einfach in der Vergangenheit nicht drüber geredet worden ist. Und je lauter wir Frauen werden und auch Männer für uns laut sind, desto mehr, glaube ich, merkt man, dass nicht die Frau das Problem ist. Und ich habe auch heute ein Reel drüber gemacht, es gibt keinen Männerhass, es gibt nur Frauenhass, und der ist spürbar und der ist bemerkbar.
Und wenn ich da einhaken darf, Tamara, das ist genau der Punkt, den ich gemeint habe, mit, wir müssen da Öffentlichkeit schaffen und enttabuisieren. Das fängt einerseits davon bei dem ganzen Thema Victim Blaming an, oder? Immer das, dass sich eine Frau fragen muss, warum ist mir das passiert? Nein, wir müssen darüber reden, was führt dazu, dass ein Mann meint, dass er das machen kann, gell? Egal wem gegenüber. Und wie schaffen wir es, diese Räume aufzubrechen, wo Männer meinen, sie können sowas machen und sich sicher fühlen und dann meinen, sie können sich jemanden einfach ungebührlich nähern oder was auch immer. Und da müssen wir aber auch, und das ist mein großes Thema auch, über das soziale Umfeld reden. Ich habe jede Woche bei mir im Rathaus Wohnungssprechstunden, wo Menschen zu mir kommen können, die irgendwie ein Thema haben mit der derzeitigen Wohnsituation oder Fragen haben zu einer Vormerkung für eine Stadtwohnung. Und du glaubst gar nicht, wie oft man mit dem Thema konfrontiert ist, dass man weiß, da gibt es schon, da ist vielleicht noch nichts Konkretes passiert, aber da gibt es einfach ganz ungute Wohnsituationen, wo Frauen bleiben müssen, ja, weil sie schlicht nicht die Mittel haben, jetzt zu sagen, ich ziehe raus und ich pack meine Koffer. Deswegen ist es so wichtig und da stehen wir auch als SPÖ dafür. Jeder Euro, den wir da in Prävention und auch soziale Absicherung investieren, ist auch ein Euro, der gegen Gewalt ist, der für eine Sicherheit von Frauen und Mädchen in unserer Stadt ist. Das fängt an bei den ganzen Frauenhäusern, wo man sicher Zuflucht finden kann. Das fängt aber auch schon viel früher an bei allen Präventionsprogrammen, wenn ich nur an den Fall, der jetzt in Wien war, denke, oder? Da war dieser Mann, der mehr oder weniger seine Partnerin gekidnappt hat mit den Kindern hinten drin und das sechsjährige Mädel hat gewusst, mit welchem Handzeichen.
Also unglaublich.
Wenn ich mit sechs so stark gewesen wäre, ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Und davon
gell?
Abgesehen, dass die Sechsjährige absoluter Wahnsinn ist und wo dann vielleicht man mal sagen muss, hey, vielleicht hat die das auch auf Social Media gesehen, also Social Media ist nicht immer ganz was Schlechtes,
absolut.
Obwohl es für Kinder verteufelt, keine Frage, aber da sieht man mal, je mehr das verbreitet wird. Aber was ich auch geil finde, ist, dass da jemand war, der das gekannt hat und der das gecheckt hat, weil ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist.
Absolut. Und dann Hut ab vor der Polizei, die dann eingeschritten ist, gell, und so hat man was. Und deswegen sage ich,
wir müssen der ganze Ablauf
eben Öffentlichkeit schaffen, enttabuisieren und schämen müssen sich die nicht wissen, wie sie sich gegenüber anderen Menschen verhalten und nicht die betroffen sein von Gewalt, von struktureller Gewalt oder von sexuellen Übergriffen, in welcher Form auch immer.
Was würdest du sagen, kann man noch aktiv dazu beitragen, um Kinder zu schützen, außer diese Aufklärung und Prävention?
Ich glaube, dass es auch ganz viel, und da kommt jetzt wieder der Sozialdemokrat in mir raus, mit einer sozialen Dimension hat. Gell? Wenn ich Frauen und Mädchen, die leider einfach, wir wissen es, wir kennen die Zahlen, viel, viel öfter betroffen sein, dazu empower, ihnen die Möglichkeiten gibt zu sagen, ja, ich habe meinen eigenen Job, ich habe meine eigene soziale Absicherung, ich bin nicht von dem Mann abhängig, da macht es einen riesen Unterschied. Dann kann ich sagen, ich packe meine Koffer, du kannst mir einen Schuh aufblasen, so verhaltest du dich nicht mir gegenüber, schon hoffentlich lang bevor irgendwas passiert. Also es geht um eine soziale, ökonomische Absicherung von allen Menschen, egal woher sie kommen und auch welche Hintergründe sie haben, die ihnen dann die Möglichkeiten gibt, dass sie nicht in Zwangssituationen kommen, wo sie an der Gewalt ausgesetzt haben, aber auch in andere Zwangssituationen kommen, wo sie dann vielleicht selber in eine Kriminalität abrutschen oder in ein Suchtverhalten abrutschen oder was auch immer. Also ich glaube, da ist einfach das Wichtigste, dass wir schauen, dass es allen Menschen in unserer Gesellschaft so geht, dass sie ihr Leben selbstbestimmt entwickeln können und ihre Potenziale ausschöpfen können, ohne Angst davor haben zu müssen, dass sie ihnen andere irgendein Leid in welcher Form auch immer zufügen.
Ein super Punkt. Ja. Ich habe zum Fabian auch gesagt, nämlich ganz interessant, ich habe sehr viele Freunde, die mir gesagt haben, ich hätte ja die SPÖ gewählt, wenn der Babler nicht an der Spitze wäre. Deswegen habe ich mich für die FPÖ entschieden. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das verstehen? Was sagt dir das? Also außer, dass der Babler vielleicht der falsche Spitzenkandidat ist.
Also ich kenne den Andi Babler persönlich und das ist ein richtig cooler Typ. Ich mag ihn unglaublich gern. Ich finde, dass er in einer ganz schwierigen Situation einen guten Job macht. Allein das Regierungsteam, das wir als SPÖ jetzt rund um den Andi Ummer derzeit in der Bundesregierung in Verantwortung haben, ist meiner Meinung nach ein super Team über unsere unglaublich starke Frauenministerin, die ganz viel in dem Bereich macht, was du vorher gerade angesprochen hast, wo wir vorher gerade drüber geredet haben. Und so weiter und so fort. Dass vielleicht gewisse Äußerungen nicht ganz optimal waren und dass auch in der medialen Darstellung der Andi Babler oft da ziemlich zwischen die Räder gekommen ist, kann ich nachvollziehen. Ich bin ein Teamplayer und wir sind eine demokratische Partei. Der Andi Babler ist unser gewählter Vorsitzender. Ich finde, der macht einen guten Job und ich glaube, dass wir in einer ganz schwierigen Zeit es jetzt hoffentlich mit der SPÖ wieder in der Regierung schaffen, auch den Turnaround zu schaffen, dass wir auch sowohl wirtschaftlich wieder durchstarten kennen in unserem Land, als auch ein bisschen von dem Grund Mindset, das zurzeit ein bisschen ist, wo ich das Gefühl habe, dass alle irgendwie sagen, es ist eher schwierige Zukunft, eine schwierige Entwicklung, wo wir da wieder ein bisschen die Talsohle durchschreiten und da gemeinsam durchstarten können.
Ich denke mir oft, ich glaube, dass es ganz schwierig ist, also wie siehst du das? nachdem jetzt echt sehr viel ungute Sachen passiert sind in letzter Zeit mit Corona und Pipapo und Blablabla, was man halt so medial mitkriegt, dass die Regierung versagt hat und nach die Wahlen und so weiter und so fort, glaube ich, dass viele Menschen von Grund auf jetzt schon so eine negative Haltung gegenüber der aktuellen Regierung haben. Glaubst du wirklich, dass sich das dann drehen kann, dass jetzt zum Beispiel die SPÖ bei den nächsten Wahlen zulegen kann?
Also ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen und ich glaube, wir müssen es auch schaffen, weil wir nicht den spalterischen Kräften in unserem Land das Feld überlassen dürfen. Gell? Viele der Sachen, mit denen wir zurzeit zu tun haben, sind leider Versäumnisse oder Fehlentwicklungen, die wir der vorherigen Regierung zu verdanken haben. Gell? Die Budgetsituation, wo man einfach einseitig bei Steuern auf Großunternehmen kürzt hat und dann die Einnahmen gefehlt haben, gell, das nie gegenfinanziert haben, das müssen wir jetzt ausbaden und wir sind jetzt aber, glaube ich, dabei, hier die Weichen richtig zu stellen, AD zur Verantwortung zu nehmen, die sich meiner Meinung nach leicht leisten können. Würden wir da gern mehr machen, Stichwort auch Millionärssteuer und so weiter und so fort, ja, geht es in der derzeitigen Regierung? Nein, noch nicht, aber ich glaube, dass wir für diese Grundwerte eines sozial gerechten Zusammenlebens weiter werben werden und dann mit an bei der nächsten Wahl, bei den nächsten Wahlen, die daherkommen, auf welcher Ebene sie ja sein, Erfolg haben werden.
Da darf ich gleich gerne einhaken, dieses Thema Millionärssteuer, Vermögenssteuer und so weiter und so fort. Ich rede ja viel mit meinen Freunden, Bekannten, Familien drüber und ganz viele haben die Angst davor, mit dieser Vermögensmillionärssteuer, dass die Reichen abwandern und aus Österreich gehen. Was sagst du zu dem Punkt? Wie gesagt, wenn mir das jetzt jemand erklärt, wie gesagt, ich bin politisch nicht so bewandert, ich finde die Steuer auch super, ich finde auch, dass sie herkommt, weil ich war real von dir gesehen, wo du ja sagst, dass, glaube ich, 85% ihren Reichtum geerbt haben und ja nichts dafür selber gearbeitet haben. Und ich glaube, die Menschen haben ja oft Angst, ja, aber ich habe mir das erarbeitet, warum soll ich jetzt das abgeben, was ich auch verstehen kann. Wie kannst du die Angst nehmen?
Also ich glaube, dass man grundsätzlich einmal verstehen muss, wir reden über, also eines der Hauptherausforderungen, die wir zurzeit haben, ist die noch nie dagewesene Konzentration von Vermögen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Das betrifft nicht nur Österreich, das haben wir in ganz Europa, das haben wir auf der ganzen Welt. Einige wenige, allen voran solche ganz, ganz sympathischen Kandidaten wie Elon Musk, konzentrieren so viel Vermögen, dass sie mehr Macht haben wie manche ganze Staaten mit Millionen von Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist eine unglaublich bedenkliche Entwicklung. Deswegen sage ich, die wirklich ganz, ganz konzentriertes Vermögen haben, denen einen fairen Beitrag auf ihre Substanz abzuverlangen, würde uns ermöglichen, dass wir die Steuern auf Arbeit, auf Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die unsere Wirtschaft am Laufen halten, massiv reduzieren könnten, wenn wir da sagen, die zahlen einen fairen Beitrag. Und diese mehr,
dass und die dann, Angst davor, dass die abwandern?
Ja, und die mehr des großen Abwanderns hat sich noch nie in dieser Form gezeigt. Natürlich wird es vielleicht gewisse Bewegungen geben. Ein Land, das zum Beispiel unglaublich große wirtschaftliche Erfolgsgeschichte hinter sich hat und sehr starke Erbschafts- und Vermögensbesteuerung hat, ist Südkorea. Dort ist es eine schöne und auch positiv anerkannte Bürgerpflicht, wenn man sagt, ich habe so viel Erfolg und so viel in meinem Leben erwirtschaftet, dass ich dann, wenn ich das weitergebe, dann auch einen fairen Beitrag an den Staat leiste. Da hat es gerade den berühmten Fall gegeben, dass der Chef des Samsung-Imperiums verstorben ist und dann war der Staatshaushalt um einige Prozente größer, auf einmal allein durch die Erbschaftssteuer, die damit angefallen ist. Das heißt, wir reden darüber, dass wir das, glaube ich, einfach ein bisschen anders denken müssen und da auch, das sage ich auch wieder, Transparenzen offen drüber reden, auch beim Thema Geld, gell, wenn wir offen drüber reden, dann kann man nämlich drüber reden, warum vielleicht die Frau für den gleichen Job weniger verdient und dann kann man aber auch drüber reden, dass es unverschämt ist, wenn wir Menschen haben, die so konzentriertes Vermögen haben, was andere Millionen in dem Land nie in ihrem Leben haben werden und die dann aber den Großteil der Rechnung unseres derzeitigen Steuersystems zahlen müssen.
Also ich kann grundsätzlich die Angst und Anführungsstrichen der Menschen verstehen, die sagen, ja, aber wenn man das einführt, eben dann wandern die ab und dann bricht die Wirtschaft zusammen und bibabo und noch nie hat der sozialdemokratische Staat funktioniert. Also kann ich nachvollziehen. Ich persönlich denke, sie wandern ja sowieso schon ab oder sie bauen Stellen ab, sage ich, wie Swarovski zum Beispiel baut jetzt wieder 400 Stellen ab. Die produzieren schon im Ausland. Also es gibt ja wirklich wenig Firmen, die wirklich nur bei uns da in Tirol zu 100% produzieren. Also diese Abwanderung, glaube ich, passiert ja sowieso in einem gewissen Maß. Maß.
Absolut, und da brauchen wir dann aber, und das ist ja genau das Wichtige, wir brauchen dann aber eben dafür die Ressourcen, dass wir sagen, was kann denn ein Land wie Österreich, das jetzt auch Bodenschätze technisch jetzt nicht so überragend ausgestattet ist und so weiter und so fort, wie können wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirklich punkten? Und das geht nur, indem wir auf unsere klugen Köpfe in unserem Land setzen, auf Innovation, und dafür brauche ich Ressourcen, um in Forschung zu investieren, in Wissenschaft zu investieren. Und da muss ich dann sagen, okay, wenn ich, glaube ich, auch, und davon bin ich überzeugt, den Menschen klar machen kann, dass das ein fairer Beitrag ist, der niemanden ungebührlich belastet, dass niemand daran denkt, das ererbte Einfamilienhaus anzugreifen oder irgendwas, sondern dass wir darüber reden, dass wir wirklich denen, die so unverschämt viel Vermögen konzentriert haben, einen fairen Beitrag abverlangen, dann, glaube ich, ist das etwas, was man schon, das sagen auch aktuelle Umfragen, der breiten Bevölkerung verständlich machen kann. Jetzt hoffen wir allein mehr, dass wir das einmal mit einer Mehrheit im Parlament zusammenbringen.
Ich glaube, ein großes Problem ist ja, dass die Menschen glauben, wenn jetzt solche Steuern eingeführt werden, dass es wieder in deren Augen die falschen Personen dann hilft. Dieses das Ausländerthema, dass man sagt, ja, Migranten und Asylwerber kriegen dann wieder viel davon ab, aber wir kriegen nichts davon. Mhm. Aber ich glaube, das kommt ja dann allen zugute. Und ich denke mir immer, ich habe ja nicht, also es wird ja nicht mir was weggenommen und einer ausländischen Person oder einem Asylbewerber gegeben, sondern es wird uns ja alle weggenommen. So.
Also ich darf einmal ganz grundsätzlich sagen, wenn wir nicht Menschen aus den verschiedensten Ländern in unserer Stadt hätten, dann würden weite Teile unserer Dienstleistungen und unseres wirtschaftlichen Ablaufes in unserer Stadt, ich nenne jetzt einmal nur Innsbruck als Beispiel, zusammenbrechen. Weite Teile unseres Pflegesystems, unserer Busdienstleistungen, öffentlicher Verkehr und so weiter und so fort, ist darauf angewiesen, dass wir Menschen, die nach Innsbruck kommen, weil es eine lässige Stadt sein und wir gerne hier zusammenleben wollen, daherkommen und da tolle Arbeit machen und da auch ihren Beitrag leisten. Dass es immer dann damit verbunden wird, dass wenn man quasi Steuern zahlt, das dann ins Sozialsystem oder unter Anführungszeichen die Ausländer fließt, da muss man, glaube ich, einfach ganz klar dagegen sagen, dass das Leistungen sein, wo wir absichern, dass Menschen nicht in eine absolute Armut, wie es in anderen Ländern leider gibt, abrutschen. Wir stellen damit sicher, dass bei uns zum Glück niemand auf der Straße sitzen muss und hungern muss. Wir stellen sicher, so gut es geht, dass alle ein warmes Bett haben zum Schlafen, wenn es einmal eine wirkliche Notsituation gibt. Und das sind, glaube ich, gut investierte Steuermittel, die wirklich auch ihren Sinn machen. Und dafür einen fairen Beitrag zu leisten, glaube ich, ist was Gutes. Das Wichtige ist, da eben ein Steuersystem so zu schaffen, dass ich nochmal unverschämt hohe Konzentration von Vermögen einem fairen Beitrag zuführt. Dafür könnt ihr aber eben auch Steuer auf Arbeit und Erwerbseinkommen, Stichwort mittelständische Unternehmen, Stichwort, wenn ich ganz normal unselbstständig arbeiten gehe, entlasten. Und das wäre unser wichtiger Ansatz, um, glaube ich, da mehr Fairness zu schaffen. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele von anderen Ländern, die das durchaus gut geschafft haben, die nicht als sozialdemokratische Projekte gescheitert sind, die auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen gesetzt haben. Ein Beispiel noch. Ja, zum Beispiel die skandinavischen Länder, die oft sehr lange sozialdemokratische Traditionen gehabt haben, aber auch zum Beispiel andere Länder, ganz aktuell, die in der richtigen Zeit die richtigen Impulse gesetzt haben. Was hat unsere damalige ÖVP-grüne Regierung bei der ganzen Teuerungssituation gemacht? Wir haben irgendwelche Sodexo-Gutscheine heimgeschickt gekriegt oder irgendein Geld überwiesen gekriegt, das dann bei der einen Seite aus ist, weil die Rechnungen immer höher und höher geworden sind. Was hat die sozialdemokratische Regierung in Spanien zum Beispiel gemacht? Die haben aktiv in gewisse Preisentwicklungen eingegriffen und haben gesagt, man darf die Mieten nicht unverschämt in die Höhe erhöhen. Man darf nicht gewisse Preisanpassungen beim Strom in dem Maß vornehmen. Nein, das muss leistbar sein für die Leute. Deswegen haben die da regulatorisch eingegriffen, haben damit die Inflation in den Griff gekriegt und haben damit auch die Teuerungssituation
Spanien
in den Griff
ist richtiger Vorreiter momentan. Also ich glaube, also mit Frauenschutz, Kinderschutz und so wie du jetzt auch sagst, habe ich auch nicht gewusst. Also ich glaube, die sind da auf guter Linie. Gell?
Ist ja richtig coole Regierung, auch unter schwierigen Situationen mit den ganzen verschiedenen Themen, auch mit den Katalanen und so, aber die haben es wirklich geschafft, eine gute Basis aufzubauen und sind wirklich gerade europäischer Vorreiter, wenn es darum geht, Inflation zu bekämpfen und auch wirtschaftlich wieder eine gute Entwicklung hinzubringen. Also das ist meiner Meinung nach das, was sich zeigt, wenn sozialdemokratische Politik wirkt. Man muss einmal als Staat eingreifen. Wir haben es jetzt in Österreich das erste Mal geschafft. Das ist jetzt das neue Mietenpaket beschlossen worden, dass das erste Mal auch in frei finanzierte Mieten von staatlicher Seite eingegriffen wird. Hätten wir da gern mehr gehabt? Ja, aber es ist das erste Mal.
Was war das genau?
Da ist es so, dass es in Zukunft so sein wird, dass man beim ohnehin schon gebundenen Bereich, also bei Genossenschaftswohnungen, bei uns auch weite Teile der Stadtwohnungen, fix vorschreibt, wie viel Erhöhung noch zulässig ist, 2% bzw. 1%. Und bei den freien Mieten auch erstmals es so sein wird, dass man nur mehr ab einem gewissen Schwellwert, ab 3%, nur mehr die Hälfte der Inflation weitergeben darf an die Mieterin oder den Mieter.
Ist das die sozusagen die Mietpreisdeckelung, kann man das so?
Deckelung ist leider noch nicht ganz, aber es ist das erste Mal eine gescheite Bremse, wo auch am privaten Mietmarkt man dementsprechend gegensteuern kann. Gell?
Bleiben wir gleich beim Thema Wohnen. Mhm. Wohnst du in Innsbruck? Bist du Innsbrucker?
Ich bin Innsbrucker, ja.
Es ist ja wirklich bodenlos.
Ja, ja.
Absolut ja. Bodenlos. Ja. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich da beim Familienumfeld da eine Wohnung haben können. Aber ich habe davor auch sehr viel Miete gezahlt, habe dann sehr lange Wohnung gesucht, alleinerziehend, brauche ich jetzt glaube ich eh nicht erzählen, nicht so easy. Und ich muss ja wirklich sagen, die Mieten kriegt man vor, steigen täglich. Mhm. Wo liegt das Problem? Was kann man dagegen machen? Wie unterstützt, gerade jetzt sage ich jetzt mal in Innsbruck, wie unterstützt da die Politik die Menschen, die auf Wohnungssuche sind? Stadtwohnungen, da habe ich jetzt auch ganz oft übrigens gelesen, so Facebook und so, da mal ein bisschen Kommentare checken, da wo ganz viele geschrieben haben, dass die Stadtwohnungsvergabe nicht funktioniert, dass teilweise Leute dann auf einmal nicht mehr auf dieser Liste sind oder was auch immer. Jetzt habe ich da 7 Fragen gleichzeitig gestellt, aber du bist Jurist, du kannst mir sicher folgen.
Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht fangen wir davon mit dem generellen Thema an. Also grundsätzlich die Entwicklung der Wohnsituation in Innsbruck ist natürlich schwierig, weil unser Platz begrenzt ist, aber es ist ganz viel Haus gemacht. Und das waren leider jahrzehntelange Verfehlungen der vorherigen Stadtregierungen, wo man immer es vernachlässigt hat, vorausschauend auch im öffentlichen Interesse Grundstücksflächen anzukaufen, Grundstücksflächen dementsprechend zu widmen, mit den strengen Widmungsvorgaben zu widmen, um sicherzustellen, dass dort nur geförderter leistbarer Wohnraum oder auch mit einem gewissen Anteil frei finanziert, aber halt immer in klaren Rahmen basiert. Man hat ganz im Gegenteil in Innsbruck viele Riesenprojekte, wir kennen sie alle, die schönen Türme rund um den Bahnhof, aber auch andere Projekte, wo sich private Immobilienentwickler eine goldene Nase verdient haben, gell? Wo ein gewisser Herr B., der jetzt da wieder vor Gericht war, damals ganz groß im Geschäft mit dabei war und eine Immobilienblase auch aufgebaut hat. Und das ist das Problem, wo wir jetzt wirklich das erste Mal es in dieser Stadtregierung schaffen, gegenzusteuern, indem wir sogenannte Vorbehaltsflächen ausgewiesen haben, wo wir das erste Mal jetzt hergehen und sagen, bei großen unbebauten Grundstücken, die schon Bauland sein, wo wir sagen, wir schreiben vor, die Hälfte dieser Flächen muss für den leistbaren Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.
Da will ich gleich einhaken, das ist nämlich auch so ein Thema, ich versetze mich jetzt mal in die Lage, ich habe jetzt von meinem Papa, keine Ahnung, 3000 Quadratmeter geerbt. Mhm. So, der hat dafür halt gearbeitet, sein Leben lang, damit er sich die 3000 Quadratmeter kaufen kann. Da muss ich sagen, da würde ich jetzt schon ein bisschen stinkig sein, wenn ich, warum soll ich euch das jetzt vor allem zu einem Spottpreis verkaufen? Weil wenn ich es privat verkaufe, dann kriege ich meistens das Dreifache, glaube ich, Vierfaches, muss schon mittlerweile viel mehr sein, glaube ich. Ich habe es damals in Arzl einmal mitgekriegt, da war es das Dreifache. Mittlerweile zahlt man in Mills, habe ich gestern gehört, schon 2.500 Euro für einen Quadratmeter, also mag ich nicht wissen, wie es in Innsbruck ist. Aber dann darf ich mir schon denken, hey Leute, ich meine, ich bin jetzt auch nicht die Wohlfahrt. Weißt du, ich meine?
Ja, also vielleicht um da kurz einzuhaken, das ist eine landesgesetzliche Maßnahme, die wir da umsetzen und es geht darum, die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren und auch die Grundstückspreise so unglaublich gestiegen, dass da eine Wertsteigerung sich ergeben hat, die in kaum Verhältnis mehr ist. Und deswegen sagen wir, es ist verhältnismäßig zu sagen, gut, und wir haben uns mit all den betroffenen Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern, da war ich auch dabei, in der Stadt zusammengehockt, haben sie eingeladen. Die, ein paar sind nicht gekommen, aber viele sind gekommen und man hat sich dann zusammengehockt. Wir haben auch mit vielen bereits gemeinsam Projekte entwickelt, wo immerhin ein geförderter Wohnbauträger 614 Euro pro Quadratmeter, beziehungsweise dann auf die Wohnungsfläche gerechnet, zahlt. Also das ist nicht so, dass das jetzt enteignet wird oder so, aber wo man dann in Rahmenbedingungen was gemeinsam entwickelt, wo aber auch dann natürlich der Eigentümer, die Eigentümerin einen Mehrwert hat, weil einen Teil können die selber entwickeln und können dort sich selber realisieren. Also das heißt, es geht schon natürlich, es geht darum, dass man sagt, hey, du hast aus welchen Gründen auch immer geerbt oder erwirtschaftet einen großen Bodenschatz, Boden ist eine endenwollende Ressource, irgendwie müssen wir sie einteilen und dann sagen wir, hey, wenn du die Kriterien erfüllst, das sind bei uns mehr als 2.500 Quadratmeter unbebaute Grundstücksfläche.
Das ist ein Innsbruck.
Also das ist riesig, gell, das sind schon Riesenflächen und dort sagen wir, wenn du diese Kriterien erfüllst, dann ist es fair, wenn wir sagen, hey, die Hälfte zu vernünftigen Konditionen. Und wir haben
aber jetzt hast du jetzt 75% gesagt auf Instagram?
Die 75% ist wiederum was anderes. Das ist, wenn wir umwidmen. Mhm. Gell? Wenn wir wirklich sagen, du hast bisher ein Freiland, wo du gar nichts bauen kannst und wir widmen es da um, dann sagen wir, wollen wir 75% haben. Wenn wir aber sagen, du hast ein Bauland, das schon groß ist und bisher ungenutzt war, da sagen wir 50%. Gell? Das sind jetzt die Grenzwerte, die wir herangezogen haben. Die
wenn ich jetzt selber hergehen würde und sage, ich baue selber,
ja, dann, das ist voll okay, nur dann musst du halt zumindest die Hälfte so entwickeln, dass es zu geförderten Konditionen geht. Gell? Also du musst nicht mit uns, kannst auch einen anderen Partner suchen.
Als ob ich das hat, was so ich rede gescheit.
Aber vielleicht für die vielen Hörerinnen und Hörer, die noch potenziell ein paar tausend Quadratmeter Grund in Innsbruck haben,
meldet euch.
Gern melden. Wir stehen jederzeit gern für Gespräche zur Verfügung. Nein, aber da haben wir jetzt schon die ersten und ich hoffe, dass wir das jetzt im Zuge der ersten Monate im neuen Jahr dann auch präsentieren können, wo wir auch wirklich in gute Gespräche gegangen sind, gell? Und wo dann auch viele gesehen haben, hey, wir wollen nicht jemandem was wegnehmen, aber wir haben einfach eine endenwollende Ressource, der knappe Platz in unserer Stadt und dann müssen wir so einteilen, dass auch junge Menschen eine Chance haben drauf, dort vielleicht eine leistbare Wohnung zu finden.
Dazu habe ich jetzt eine Frage. Mhm. Es hat ja diese Doku gegeben, ORF, übrigens sehr empfehlenswert für alle Tiroler Innsbruckerinnen, am Schauplatz wohnen in Innsbruck. Mhm. Hat mich sehr nochmal mehr schockiert, wie ich schon schockiert war. Und da war ja dann auch die Basilika in Wilton, da hat ja dieser, wie sagt man das, ich will jetzt nicht respektlos sein, Pfarrer, was auch immer, gesprochen. Und die haben ja unfassbar viel Grund, oder? Die haben ja unfassbar viel Grund. Und dann denke ich mir mal, so, die Kirche stellt sich immer sehr sozial hin und hallo, guten Morgen, warum passiert da nichts?
Die sind genauso wie auch andere Grundstückseigentümer von dieser Maßnahme umfasst. Also, da finden jetzt auch schon Gespräche statt. Da war es am Anfang ein bisschen unterkühltere Atmosphäre, aber die sind genauso wie auch städtische Flächen, die von dieser Maßnahme betroffen sind. Und wie jeder private Eigentümer ist die Kirche von dieser Maßnahme genauso umfasst. Gell? Und ich sage jetzt, als Sozialdemokrat habe ich jetzt nicht so ein großes nahe Verhältnis zur Kirche, aber ich glaube, dass da schon auch die Kirche einen vernünftigen Beitrag leisten kann. Die Kirche tut auch viel Gutes, gell? Und das ist für uns eine klare Sache, die es braucht. Von dem her, diese Maßnahme gilt genauso für die Kirche und ich hoffe, dass man da gute Lösungen findet, auch mit denen gemeinsam. Die haben halt über Jahrhunderte ihre Grundstückseigentumsreserven angesammelt und ich glaube, da kann man dann schon auch was zur Verfügung stellen für leistbares Wohnen für die Menschen in unserer Stadt.
Ich bin jetzt sehr mutig und sage dazu jetzt kurz meine persönliche Meinung. Ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, weil ich nicht einzig, warum von meinem Kirchenbeitragsgeld Opfer von sexueller Gewalt entschädigt werden. Und auch aus anderen Gründen. Für mich gibt es da was, ja, aber ich muss in keine Kirchen gehen, um an das glauben zu dürfen. Jeder, wie er will, also bitte um Gottes Willen, wenn das jemandem hilft oder wenn das wer gern hat, wenn wer gerne glaubt. Also ich will jetzt da niemanden judgen, aber ich sage ich persönlich meine Meinung. Ich finde es halt nur krass, genau, wenn man dann über sowas spricht, dass man wahnsinnig viel Kirchenbeitragssteuern zahlt, gezwungenermaßen, weil bei jeder Handyrechnung, bei jedem Handyvertrag, bei sonst jeglichen Vertrag muss ich 18 Jahre in volljährig sein, damit die Geld von mir verlangen können. Kirchenbeitragssteuer, das kann ich nicht selber entscheiden, da entscheiden meine Eltern, dass ich ein bisschen Wasser über den Kopf kriege als Baby und dann bist du 18 und du hast 18 Jahre lang nichts vor der Kirche, absolut gar nichts und mit 18 oder nach der Lehre kriegst du den Brief, willkommen, na fein, dass du in unserer Gemeinschaft bist und jetzt hat man bitte gern Geld von dir. Ja. Und das klagen wir ein und das exekutieren wir mit allen Mitteln, wie auch immer. Gut, jedenfalls und dann werden noch in der Kirche am Sonntag in die alten Leuten letzten 20er aus der Hosentasche gezogen für einen Klingelbeitel. Ja. Und dann bei solchen Sachen, da hört man dann aber nichts. Wenig. Ja. Kann ja sein, dass ich was mache, aber ich rede jetzt nur von mir, was man medial mitkriegt, was einem gesagt wird, da passiert nichts. Ja. Und auch in dieser Doku war ja dann, wo er gesagt hat, ja, sie haben eine Wohnung für Bedürftige, wo ich mir denke, Alter, ich habe so ein Grundstück von, weiß ich nicht, 5000 Quadratmeter mit 789 Zimmer wahrscheinlich und habe eine Wohnung für Bedürftige, wo gerade eine Mutter mit Kind drinnen wohnt, da muss ich echt sagen, da war ich echt emotional, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich, weil da ist so viel Geld daheim.
Ja, ich sehe es genauso, ich kann mich outen, ich bin auch aus der Kirche austreten, habe das sogar schon, bevor ich den ersten Liebesbrief in Sachen Kirchensteuer gekriegt habe, gemacht. Ich glaube auch, dass da ganz viel falsch gelaufen ist und deswegen ist es so wichtig, dass man da einfach auch sagt, hey, liebe Kirche, ihr habt da historisch gewachsen, riesen Grundstücksreserven, bitte auch einen fairen Beitrag leisten, so sind die Rahmenbedingungen, die für alle gelten und die gelten für euch genauso. Gell? Und das ist auch ein starkes Zeichen, haben auch viele Menschen mich diesbezüglich kontaktiert, was heißt das, wenn jetzt da diese Maßnahmen gemacht werden zur Baulandmobilisierung, wen betrifft das? Betrifft alle gleich. Gell? Und da kommt da wieder der Jurist in mir raus. Da ist einfach ganz wichtig, Gleichheitsgrundsatz, und da ist mir wurscht, ob das die Kirche ist, die mir gegenüber ist, oder irgendein Bauer oder eine Familie, die was hat, oder eine Erbengemeinschaft, mit der wir es zu tun haben, oder eine Firma. Wir müssen einfach die dementsprechende knappe Ressource von Grund und Boden so entwickeln, dass wir den Menschen, die da in der Stadt gut und gerne leben wollen, auch einen Wohnraum bieten können.
Ja. Viele Menschen glauben ja, dass das auch eine Ausländerproblematik ist, diese Wohnungsnot, dass durch die Zuwanderung einfach die Wohnungen knapper werden. Siehst du da einen Zusammenhang?
Also wir haben jetzt gerade letztens eine Auswertung gehabt im Gemeinderat, Drittstaatsangehörige, glaube ich, die eine Stadtwohnung gekriegt haben, da reden wir über 10-15%. Gell? Also das sind diese auch wieder oft groß gemachten Geschichten, dass da irgendwie etwas überhand nimmt, sehe ich so nicht da. Was natürlich ist, wir seien in Innsbruck eine sehr attraktive Stadt, als Universitätsstandort, viele Menschen kommen zu uns und dann ist ein gewisser Druck, und wenn Leute gerne in die Stadt kommen und sich dann dort eine Zukunft aufbauen wollen, dann ist eine Nachfrage da und die müssen wir halt bedienen. Und das große Problem ist, wir haben in Innsbruck 17.000, mittlerweile ein bisschen mehr, Wohnungen in der städtischen Vergabe, aber wir haben insgesamt Wohneinheiten in Innsbruck ca. 83.000, 84.000, von Einfamilienhaus bis zu irgendeiner kleinen Gasse näher. Und da haben wir das, dass wir halt einfach mit dem Angebot, das wir von öffentlicher Seite haben, den Riesenbedarf nicht decken, weil einfach die Preise am privaten Wohnungsmarkt, wie du es vorher gesagt hast, mittlerweile so astronomisch sein, dass die Leute, die früher vielleicht vor 10, 20 Jahren sich mit einem ganz guten Einkommen auch noch gut am privaten Wohnungsmarkt versorgen haben können, mittlerweile halt auch sagen, ich kann mir es langfristig nicht mehr leisten. Gell? Und das
also
ist halt
unter 1.500 Euro findest du ja absurd. Nicht einmal mehr Schuhschachtel. Nein, also das ist ja echt ein Wahnsinn.
Das ist absurd. Und das ist dann das, was halt bei mir dann oft echt ist. Und deswegen auch da mal so konsequenter Einsatz, wenn es darum geht, dass wir Wohnraum in unserer Stadt schaffen und da dann auch einfach hoffentlich ein Signal senden an diese ganzen Immobilienspekulanten, die da halt oft um absurde Preise Grundstücke aufkaufen und dann dort Betongold entwickeln wollen, dass man einfach in Innsbruck klarstellt, das wollen wir hier nicht mehr haben, und wir wollen schauen, dass immer wenn in Innsbruck gebaut wird, es einen gescheiten Anteil gibt an leistbaren Wohnungen und auch an öffentlicher Infrastruktur von Kindergärten, Kinderkrippen, Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort, um dann auch die Leute, die in unserer Stadt wohnen, eine gute Zukunft zu ermöglichen, weil das ist mittlerweile eine Situation, die einfach so nicht mehr tragbar ist.
Da habe ich noch eine Frage dazu, das war auch Thema in dieser Doku, Stadtwohnungen. Jetzt gibt es ältere Menschen, die haben im Odorf seit 40 Jahre Stadtwohnung, die mittlerweile viel zu groß ist, logischerweise, die bereit wären, und das muss man auch mal sagen, ist ja auch mal Respekt, weil wer ist da noch bereit im Alter dazu, die bereit wären, gegen eine kleinere Wohneinheit zu tauschen, zu wechseln, die aber sagen, ja, das kann ich nicht machen, weil dann zahle ich ja viel mehr. Kann man da nicht zumindest mal ansetzen und eine Lösung finden, dass man sagt, okay, ich muss den Preis für diese Person gleich lassen, aber damit sie eine kleinere Wohneinheit nimmt, damit ich eine Familie mit Kindern wieder unterstützen kann.
Das ist der Punkt, ausfinanzierte Wohnungen, wo einfach schon die ganzen Darlehen, die dahinter stehen, auch von der Wohnbauförderung abzahlt sein dann zum Glück, weil wir sie als soziales Kapital für uns alle geschaffen haben, sehr, sehr günstig. Und dann passiert es oft, dass eine große Wohnung, also wirklich zum Teil sogar günstiger ist als eine kleine neue. da wollen wir einfach ein besseres Angebot dahingehend schaffen, dass man die Leute früher genug, bevor sie wirklich oft sehr alt sind in ihre Wohnungen, darüber informieren, dass sie einen Wohnungstausch machen können. Gell? Das ist bei uns in der städtischen Wohnungsvergabe auch dementsprechend priorisiert und dann die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es eben nicht teurer wird. Oft, wenn man sich es dann anschaut, und ich habe schon ein paar solche Fälle gehabt, ist die kleinere Wohnung dann eh nicht teurer, weil du oft ganz viel von den Betriebskosten sparst, weil es dann eine neue Wohnung ist, wo wesentlich weniger Heizkosten und so weiter und so fort hast. Aber ich glaube, es wichtig ist, dass man die Leute früh genug auf diese Möglichkeiten aufmerksam macht und wo sie halt auch noch in einem Alter dann vielleicht umziehen, wo sie sagen, da geht es noch gut, gell, und sich dann darauf einstellen können. Und ja, wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, dass das dann auch dementsprechend unterstützt wird und nicht teurer sein soll als die bisherige Wohnung. Das ist von der Finanzierung mit die Wohnbauten ein bisschen schwierig, aber da sind wir als Stadt gefragt, besser zu werden. Weil ja, das ist eins der Probleme, dass man da sicher einfach zum Teil Riesenwohnungen haben, wo Leute mehr Person rein wohnt. Ja. Und vielleicht, wenn ich noch eine Anmerkung, weil du vorher das gesagt hast, mit die Stadtwohnungen vielleicht noch, soll es da irgendwelche Fragen geben, bitte jederzeit gern melden. Da haben wir einfach das ganze System der Vergabe jetzt im letzten Jahr, in diesem Jahr umgestellt. Und da gibt es einfach noch, sage ich einmal, auch Kinderkrankheiten, wo wir wirklich dahinter sein, diese zu beheben. Wir haben aber meiner Meinung nach die Vergabe wesentlich verbessert. Es ist nicht mehr so, dass du wie früher auf einer Liste gestanden bist und einfach ganz stupide, wenn die Tamara die nächste ist, dann kriegt die Tamara die nächste Wohnung, egal wo die Wohnung ist, gell, kriegt. Sondern wir jetzt ein System haben, wo du die quasi mit deinem Innsbrucker Wohnticket für ein Online-Plattform anmelden kannst und dann alle Wohnungen, die jetzt gerade frei sein in der Wiederbesiedelung oder im Neubau, du dann siehst dort ein paar Fotos ungefähr, wo die umgeht und du die dann als Tamara sagen kannst, passt, für die Wohnung bewirbe ich mich und dann wirst du quasi mit den Leuten, die sich da für die Wohnung beworben haben, wirst du dann anhand von Punkten, Punktesystem, wer länger wartet oder wer gewisse Prioritäten hat, verglichen und die fünf, die meisten Punkte haben, werden zu einer Besichtigung eingeladen, wie im privaten Wohnungsmarkt und die Person, die dann sagt, ich nehme sie und die meisten Punkte hat, kriegt sie. Die anderen
quasi dann werde ich mich da mal bewerben.
Ja, voll gern. Voll gern. Und das ist eben etwas, da hat es sicher die ein oder andere Kinderkrankheit gegeben, da gibt es auch jetzt noch einen riesen Ansturm, einfach aufgrund der schieren Notwendigkeit, weil so viele Leute einfach sagen, ich kann es mir am privaten Wohnungsmarkt nicht mehr leisten. Gell? Deswegen versuche ich da bei jeder Gelegenheit aufzuklären, aber die Entwicklung ist grundsätzlich eine sehr gute, die Leerstandszeiten in unsere Wohnungen, weil die Vergaben oft früher so lange dauert haben, mit Briefel schreiben, sagen, du darfst die Wohnung kriegen, dann lehnt dir jemand aus irgendwelchen Gründen ab, dann muss ich nächstes Briefel schreiben. Das ist jetzt alles weggefallen. Die Leute werden gemeinsam zu einer Besichtigung eingeladen und in der Regel gibt es dann jemanden, der die Wohnung gibt. Also da hat sich vieles sehr positiv verbessert. Es gibt noch sicher Themen, die wir angehen müssen und da sind wir immer gern für Feedback offen und nehmen das mit und werden uns dann auch im Laufe des nächsten Jahres anschauen, wo wir da nochmal nachschärfen können.
Sehr cool. Ja. Wenn wir schon ein bisschen bei dem Thema Geld sein, es hat ja von der FPÖ geheißen, Innsbruck hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder.
So
irgendwie, oder? Bin ich da jetzt nicht so am falschen Weg oder habe ich es wurscht? Jedenfalls, was sagst du dazu? Weil ich ja dann auch gesagt habe in einem Gespräch mit Fabian, ich kann auch nicht verstehen, wie eine Tourismusstadt eigentlich in Innsbruck Geldsorgen haben kann.
Da muss ich jetzt ein bisschen langweilig ausholen. Die Finanzierungsstruktur bei uns im Österreich läuft über großteils Bundessteuern, die dann aufteilt werden auf Länder und Gemeinden. Und da ist einfach so, dass leider sich in den letzten Jahren es so entwickelt hat, dass leider auch, habe ich vorher schon angesprochen, vergangene Regierungen, wo wir nicht dabei waren, gewisse Steuermaßnahmen gemacht haben, Steuerkürzungen oder Steuersenkungen, die dann zu Kürzungen der Einnahmen geführt haben, die sich jetzt böse rächen. Und da ist einfach so, dass wir gewisse Aufgaben gekriegt haben als Gemeinden und zeitgleich aber nicht die Einnahmen dafür. In einem Beispiel, die Kosten für in aller Munde das Krankenhaus steigen und steigen und steigen, die Kosten in gewissen anderen Bereichen sein Arm steigen, andere Sachen sehr erfreulich, werden von uns massiv ausgebaut, unsere Vizebürgermeisterin da federführend, wenn es darum geht, Kinderkrippen, Kinderbetreuungseinrichtungen, andere Betreuungsstrukturen zu ermöglichen, müssen finanziert werden. Wir kriegen aber nicht vom Gesamtsteuerkuchen den ausreichenden Anteil dafür. Da wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten wieder sozialdemokratische Forderung, wo wir hoffen, dass sich jetzt was tut. Die Grundsteuer, also die Steuer, die Menschen zahlen für Grund und Boden, den sie im Eigentum haben, moderat, der ist schon seit 25 Jahren nicht angehoben worden, anzuheben, dann könnte man wieder Ressourcen schaffen, weil das eine Steuer ist, die direkt zu den Gemeinden geht, um da auch bei der Einnahmenseite was zu machen. Das heißt, Ausgaben steigen, ja, da gebe ich dem Kollegen sogar recht, aber man muss sich immer anschauen, wofür. Und da muss man schon sagen, wie in Innsbruck haben es zum Beispiel geschafft, super die Betreuungsstrukturen für Kinder auszubauen. Wir haben andere Services ausbauen können. Ja, dafür braucht es auch Geld. Und andere Sachen sind einfach Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Stichwort zum Beispiel Geld, was wir fürs Krankenhaus dem Land zahlen müssen. Also das heißt, es sind großteils Maßnahmen, die wir als Stadt selber nicht beeinflussen können, da braucht's Regelungen auf größerer Ebene, um zu schauen, dass die Gemeinden, und das betrifft kleine Dörfer und Gemeinden oft nur viel stärker, auch die Ressourcen haben, um die Aufgaben nachkommen zu können, die sie leisten müssen.
Ein Thema, was mir auch im Kopf geblieben ist von der letzten Folge, was auch wahrscheinlich viele anderen im Kopf ist, ist dieses Thema mit diesen Bustickets für Asylwerber. Ich habe übrigens gelernt, eine Freundin hat mich darüber aufmerksam gemacht, an alle Zuhörerinnen. Ich habe das nämlich leider nicht gewusst, dass Asylant eigentlich kein richtiges Wort ist, sondern es Asylwerber oder Asylberechtigter oder Asylwerber heißt. Asylant sagt man nicht übrigens. Also an alle eine Wortschatzaufnahme, bitte danke. Diese 16.000 Euro, glaube ich, für diese Bustickets, wo ich die Kritik schon verstehen kann, okay, kann das jetzt nicht nur eine bestimmte Personengruppe geben, wenn ich auch genug bedürftige ÖsterreicherInnen habe.
Das kann ich ganz schnell aufklären. Für bedürftige ÖsterreicherInnen und Österreicher, die haben einen Anspruch auf Mindestsicherung. Und in dem Moment, wo sie Anspruch auf Mindestsicherung haben, kriegen sie schon ein massiv reduziertes, verbilligtes Ticket. Gell? Jemand, der im Asylverfahren ist, hat keinen Anspruch auf Mindestsicherung. Der kriegt einen Platz in einer Asylunterkunft plus ein bisschen Geld zum Essen bzw. Kleidung, aber der hat keinen Anspruch auf Mindestsicherung. Das ist ja einmal das, wo die FPÖ immer gerne Äpfel und Birnen vertauscht. Ja. Die haben genau, hoffentlich eine gute, sichere Unterkunft bei uns zum Beispiel in der Triendlgasse, wo sie während des Verfahrens unterkommen. Die haben aber keinen Anspruch auf eine Mindestsicherungsleistung oder irgendwas. Und die sind dann oft in diesen Unterkünften für Asylwerberinnen, Asylwerber, wie du ganz richtig sagst, und haben Termine beim Bundesverwaltungsgericht, beim Bundesamt für Fremden- und Asylwesen oder ihren Deutschkurs, wo wir ja froh sein, wenn sie den Deutschkurs machen über die Integrationsstellen. Und da müssen sie halt auch hinkommen. Und deswegen gibt es dann Tickets, die das rausleichen können, damit sie zu ihrem Kurs kommen oder zu ihrem Termin fahren können. Gell? Also das ist nicht
schaut die Welt wieder an.
Ich wollte gerade sagen, das ist immer die Geschichte, die erzählt wird von den Menschen, die da die Gesellschaft spalten wollen. Gell? Im Endeffekt, wir wollen, dass die Deutsch lernen, wir wollen, dass die auch einen Job anfangen, gell? Wir wollen aber auch, dass die im rechtsstaatlichen Verfahren gut unterbracht sein, aber die haben keinen Anspruch auf eine Mindestsicherung, auf eine Sozialhilfe, wie jetzt du und ich es hätten, wenn einmal was passiert. Deswegen fallen sie nicht in das normale System von die verbilligten Tickets. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass die sich da ein Ticket ausleichen dann auch ein Ticket in Anspruch nehmen können für gewisse Termine, die sie haben. Und nur noch eine Ergänzung. Wir haben jetzt sogar noch ein neues Pilotprojekt als Stadt gestartet. Wir haben in die obdachlosen Unterkünfte, wo wir wirklich die Notschlafstellen haben oder andere Anlaufstellen wie die D-Stube, haben wir jetzt sogar noch ein Kontingent als Stadt zur Verfügung gestellt, wo wir sagen, es gibt noch einmal Tickets, die die ausgeben können für gewisse Termine, jetzt unabhängig von Asylwerber oder ob das ein Mensch, der aus einem anderen Grund dort in der Notschlafstelle ist, hat, weil wir einfach gesehen haben, es ist wenn man die straft und die dann kein Geld haben und die dann das Geld einzutreiben und die danach, in Polizeihaft müssen, weil sie dann eine Verwaltungsstrafe haben, die nicht eintreiben will, macht es oft viel mehr Aufwand, als wie wenn man den Menschen, die da schon am Rande der Gesellschaft sind, für gewisse Erledigungen, für gewisse Fahrten ein Ticket zur Verfügung stellt. Gell? Also nichts Böses dahinter, nicht der Diskriminierung von irgendwelchen Inländern, sondern eigentlich einfach eine sinnvolle Maßnahme, um Menschen, die bei uns sein und einen Kurs oder irgendwas wahrnehmen wollen, das Reisen von A nach B zu ermöglichen.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Obdachlosenheim, du bist ja gerade bei mir daheim und ich wohne ja inzwischen, ich wohne ja zwischen zwei Obdachlosenheimen, kriege da sehr viel mit. Wir haben eine große Problematik gehabt letztes Jahr mit der Brücke vorne, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Habe ich damals übrigens kurz als Story, es war für mich ganz schlimm, ich war da gerade schwanger. Ich bin in der Schwangerschaft getrennt, bin dann da im hergezogen und habe das wirklich tagtäglich mitgekriegt. Und es sind ja nicht auch wirklich Frauen geschlagen worden. Also ich habe das ja alles gesehen, habe oft genug die Polizei gerufen, die Polizei am Telefon schon oft gesagt, ah ja, wissen wir eh, müssen wir wieder hin, können wir nichts tun. Ja. Ist ja wurscht. Ich habe damals an leider, da die heute nicht mehr tun, an die Krone geschrieben, weil ich dachte, okay, ein bisschen mediales Ding ist immer gut. Aber völlig wertfrei, also wie gesagt, ist mir egal, welcher Nationalität diese Obdachlosen angehören. Und es wurde dann natürlich sofort politisiert, kann man ja auch nachlesen in der Krone. Habe mich dann echt ein bisschen geärgert und habe daraus gelernt, das nicht mehr zu tun, weil es war natürlich der Aufhänger wieder. Weil ich muss sagen, wie das Obdachlosenheim am Schusterbergweg noch ein Asylantenheim war, habe ich auch da gewohnt zu der Zeit, bin da jeden Tag, teilweise in der Nacht mit meinem Hund vorbei spaziert, nie ein Problem gehabt, ganz im Gegenteil. Deshalb oft ist man einer hinten nachgelaufen, es hat geregnet und ich habe schon voll Angst gehabt, weil der mal nachläuft und einfach einen Regenschirm in der Hand gehabt und habe gesagt, okay, du hast nichts an, bitte nimm meinen Schirm. Also nur positive Erfahrungen gemacht. Ja. Und das muss ich einmal oft dazu sagen, jetzt komme ich gerade ein bisschen vom Thema ab, aber fällt mir auch gerade noch ein, weil es im Haus, da sind so viele Polizeieinsätze und die schlagen sich gegenseitig die Schädel ein. Jetzt sage ich euch einmal eins, wenn man mich mit meiner besten Freundin allein in einer Villa einsperrt, gib euch schriftlich, wird erschlagen uns nach 3 Wochen. Da sperrt man aber Massen von Leuten. Also ich sage jetzt bewusst einsperren, weil es sind teilweise Bauzäune vor diesen Asylantenheim gestanden. Da fühlst du dich eingesperrt. Andere Nationalitäten, andere Glaubensarten und so weiter und so fort. Ja, ich meine, dass es da eskaliert, das ist ja völlig klar. Vor allem, wenn ich über Monate dort sitze und nichts tun darf. Also da trat ich auch durch, gerade zu dem Thema. Da hätte ich dann auch noch eine Frage, bitte erinnere mich. Jedenfalls Obdachlosenheim. Ist geplant, dass die noch mehr unterstützt werden. Ich kriege halt viel mit, dass sie zwar da sind, aber dass sie viel zu klein sind, also dass es viel mehr Bedarf gibt und dass ganz viele Obdachlose da ja gar nicht sich hintrauen, weil sie dort bestohlen werden und so weiter und so fort. Ich habe eine Story aus einem Inner Circle gehört, ob sie stimmt oder nicht, kann ich jetzt natürlich nicht wissen, aber dass die, was dieses Obdachlosenheim betreiben, weil ich glaube, da arbeiten ja oft dann ehemalige Asylwerber auch irgendwie so, dass da Obdachlosen gesagt wird, gib mir 10 Euro, dann kannst du da schlafen, so ein bisschen geht da wild um. Ist da was geplant?
Nein, also die Gesellschaft, die das im Schusterbergweg betreibt, sind die Tiroler Sozialen Dienste. Das ist die Gesellschaft, die damals für die Unterbringung der geflüchteten Menschen gegründet worden ist und die primär mit dem Betrieb von Unterkünften für Asylwerberinnen und Asylwerber beauftragt war. Dadurch, dass dann die Zahlen der Asylwerberinnen und Asylwerber zurückgegangen sind, hat man gesagt, sinnvoll nützt man gewisse Einrichtungen für obdachlose Menschen, egal wo sie jetzt umgehen. Unser ganz klarer Ansatz ist, ja, es braucht Anlaufstellen wie diese Notschlafstelle, aber wir müssen kleinere, dezentrale Strukturen schaffen und das ist die größte Herausforderung, wir müssen denen, die dann soweit wieder stabilisiert sind, dass sie sagen, da geht's wieder gut, denen eine Möglichkeit geben, dass die auch wieder eine gescheite, dauerhafte Wohnversorgung haben. Gell? Und das ist das große Problem. Alle Sozialeinrichtungen und die Einrichtungen, die mit der Obdachlosenhilfe zu tun haben in Innsbruck, sagen zu uns, wir brauchen nicht noch mehr Notbetten, sondern wir müssen die eh schon gut stabilisiert sind in den Noteinkünften, ein ernsthaftes Potenzial geben, dass die wieder eine gescheite eigene Wohnung haben können.
Da fällt mir gerade ein Video ein, übrigens auch real, von der FPÖ, die da vor einer Einrichtung stehen, ich weiß jetzt aber nicht mehr wo, und sagen, ja, die hat geschlossen, was das für Wahnsinn ist. Hast du das mitgekriegt?
Ja, das kann ich auch gleich aufklären. Das war damals die Richard-Berger-Straße da drüben, also die Notunterkunft vom Roten Kreuz. Das war früher nur eine Winternotschlafstelle, die nur während der kalten Jahreszeit geöffnet hat. Seit diesem Jahr wird sie erstmals dauerhaft geöffnet sein, aber nicht mehr lang an diesem Standort, weil es gibt ein Neubau vom Rotkreuzzentrum am Sillufer neben der Feuerwehr, wo schon die Rettung bisher war, da hat man ja angerissen und neu gebaut und dort, wenn die Rettung dort wieder neu unterkommt, kommt dort eine weitere Notschlafstelle hin, direkt bei der Rettung, weil man da gewisse Synergien schaffen kann und dann ist die Richard-Berger-Straße übersiedelt dann dahin. Mhm. Das heißt, wieder das Ziel, dezentraler verschiedene Anlaufstellen schaffen und dort im Neubau bei der Rettung gut integriert. wird. Aber das Ziel muss vor allem sein, dass wir es schaffen, dass die Menschen, die jetzt schon in einer Notunterkunft sind, eine ernsthafte Perspektive haben, dass sie dann in eine dauerhafte Unterkunft kommen.
Mhm. So verstehe ich das auch schon wieder besser.
Guter Eben, Punkt. Und ich glaube, man muss, und das ist diese Botschaft, die ich versuche immer zu machen, gell, und deswegen taugt mir das auch mit deinem Ansatz, wo du gesagt hast, reden wir über die Mitte, wie kann man zusammenarbeiten. Gell. Ich glaube, durchs Reden kommen die Leute zusammen und man muss, glaube ich, oft gewisse zugespitzte Geschichten, die von irgendwelchen Scharfmachern, aus welchem Eck auch immer, kommen, hinterfragen, und ganz oft kommt man dann drauf, eigentlich ist da nicht die große Verschwörung dahinter und irgendjemand ist böse, wenn er mit einer Regenbogenflagge wachtelt, oder irgendjemand ist böse, weil er den falschen Nachnamen hat, sondern nein, das ist meistens eine sinnvolle Maßnahme, wo man sagt, man versucht, ein Problem, das wir derzeit haben, zu lösen.
Glaubst du, dass es möglich ist, wieder politische Mitte zu finden?
Ja, ich glaube, wir müssen es. Also ich bezeichne mich dezidiert als ein Linker, ich bin ein Sozialdemokrat, links der Mitte, aber wir müssen genau in der Mitte diese Diskurse führen, wo wir vernünftige Lösungen erarbeiten, wo ich dann aber auch sagen kann, hey, das ist von einer anderen Position gesehen eine total sinnvolle Maßnahme und da habe ich jetzt vielleicht was dazu gelernt und da müssen wir vielleicht dann gemeinsam einen Kompromiss finden.
Aber diese Einsicht, gibt es so politische Diskussionen zwischen euch Politikern, wo einmal einer sagt, hey, ist eigentlich ein guter Punkt, weißt du was, da hast du recht, da bin ich bei dir. Gibt es sowas in der Politik?
Das, nur über das wird halt oft nicht so gern berichtet, beziehungsweise ist das dann auch oft etwas, was man dann vor allem bei den großen Ansprachen dann im Gemeinderat oder im Parlament oft nicht so sagt, aber das ist es ja genau. Also ich habe sicher mindestens einmal im Monat hocke ich mit irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen, ob in der eigenen Partei, weil da diskutieren wir ja einmal drüber, wie gehen wir mit einer Frage um, wo ich dann sage, hey, meine Kollegin hat da recht oder mein Kollege hat da recht, aber auch über die Parteigrenzen hinweg hocke ich dann mit Leuten zusammen, ob jetzt bei uns in der Regierung oder auch von der Opposition, wo ich oft einen Antrag habe, den lese ich mir durch und denke mir, hey, ja, finde ich gescheit, gell? Nur, ich glaube, das und das gilt es noch zu beachten und dann diskutieren wir drüber.
Weil das war ja auch
und dann,
Vorwurf,
dann arbeitet man dran, wie man es besser macht.
Das, gell? War ja auch ein Vorwurf, dass Anträge von der FPÖ grundsätzlich schon einmal abgelehnt werden, weil sie von der FPÖ kommen. Kannst du das, also jetzt ganz ehrlich, Benni, stimmt das irgendwo? Kannst du das so ein bisschen...
Nein, das stimmt wirklich nicht. Das kann ich da auch recherchieren. Wir haben sicher auch schon mal Anträge von der FPÖ zur Bearbeitung zugewiesen und so weiter und so fort. Das passiert in jeder Sitzung immer mal wieder. Es traurig ist halt nur, dass es meistens Anträge sein, wo man einfach inhaltlich sagen muss, die seien einfach inhaltlich falsch, gehen in eine falsche Richtung oder versuchen nur wieder Menschen auseinander zu dividieren und zu spalten. Gell? Aber nein, wie auch alle anderen Oppositionsfraktionen, da sind ganz oft Vorschläge dabei, wo man sagen, ja, das passt. Bei der FPÖ jetzt im Verhältnis zu anderen Oppositionsfraktionen ist sicher weniger oft der Fall, dass wir sagen, das ist was Gutes, aber das ist nicht, dass wir kategorisch da irgendwas ausschließen oder irgendjemand was zu Fleiß tun. Das ist auch wieder nur ein Narrativ, das man bedient, wenn man dann sagen kann, keine Ahnung, wir sind die Einzigen, die da wieder ausgeschlossen werden oder irgendwas, das stimmt nicht. Die haben schon sehr viel dafür selber beigetragen, warum man vielen Ideen, die von der Seite kommt, nicht näher tritt.
Es war ja jetzt in Innsbruck, so wie auch in Österreich, so, dass eigentlich die FPÖ viele Stimmen gehabt hat. Und es war ja in beiden Situationen dann so, dass sie nicht zum Regieren gekommen seien, sozusagen. Es war in Innsbruck, glaube ich, ganz ähnlich, oder? Dass man gesagt hat, nein, irgendwie will man da nicht zusammenarbeiten. Ich muss sagen, aus Sicht, sage ich jetzt einmal, der relativ vielen Blauwählern, finde ich das, muss ich auch sagen, unfair im Sinne von, okay, es gibt so viele Menschen, die sie wählen, ist das wirklich okay, wenn man sie dann ausschließt? Kannst du mir dazu ein bisschen aufklären?
Das ist einfach, wie unser System funktioniert. Wir wählen Parlamente und aus den Parlamenten, die quasi wirklich schön aufgeteilt anhand der Prozente dann Sitze besetzen, muss sich eine Mehrheit finden für eine Regierung. Und das hat es in der Vergangenheit schon mehrmals gegeben. Gell? Bei der 2000er-Wahl, damals Jörg Haider, Wolfgang Schüssel, kann man sich vielleicht noch erinnern, da war die SPÖ stimmenstärkste Partei. Wer ist Kanzler geworden? Die drittstärkste Partei, die ÖVP, und die zweitstärkste FPÖ haben gemeinsam mit der ÖVP eine Koalition gebildet gegen die stärkste Partei, damals die SPÖ. Ist demokratisch zu akzeptieren, weil sie haben eine Mehrheit im Parlament gehabt. Wie war es jetzt bei der Regierungsbildung im Bund? Da war es so, dass davor SPÖ, ÖVP und NEOS verhandelt haben, dann hat es nicht geklappt, dann haben ÖVP und FPÖ verhandelt, dann hat es wieder nicht geklappt und dann haben wieder SPÖ, ÖVP und NEOS verhandelt und jetzt hat man eine Regierung gebildet. Also das ist, wie unser System funktioniert. Man muss Mehrheiten im gewählten Volksvertretungskörper bilden und das Gleiche war in Innsbruck der Fall. Gell? In Innsbruck gibt es nur noch den Sonderfall, dass wir quasi auf der einen Seite ein gewähltes Parlament haben, den Gemeinderat, aber der Bürgermeister ist direkt nochmal vom Volk gewählt. Und dann ist der Johannes Anzengruber als Bürgermeister gewählt worden und hat dann mit allen Parteien Gespräche geführt. Und dann, und dazu stehe ich zu 100%, haben unter anderem wir als SPÖ gesagt, Herr Bürgermeister, wir seien gerne bereit, gemeinsam eine Regierungskoalition zu bilden, aber nicht mit der FPÖ, weil dieses Menschenbild und auch die inhaltlichen Schwerpunkte, für die die FPÖ auch den Wahlkampf geführt hat, wo sie da wirklich, muss ich so sagen, zum Teilweise also wirklich reißerisch, spalterisch aufgetreten sein und nur polemisiert haben, gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen, aber auch gegen politische Mitbewerber, haben wir gesagt, mit denen wollen wir nicht. Und das ist aber auch, da würde ich, glaube ich, viele der Wählerinnen und Wähler, die die SPÖ gewählt haben, verraten, wenn ich sage, ich bilde eine Regierung mit der FPÖ, deswegen hat sich dann eine Mehrheit gefunden abseits der FPÖ, ist deswegen noch nicht undemokratisch, weil die sind genauso mit den Sitzen, wie sie gewählt worden sein, im Gemeinderat und auch im Stadtsenat vertreten.
Ich habe ganz oft aus eigenen Reihen mitgekriegt, dass da ein bisschen die Kritik da war, dass der Markus
Lassenberger,
das wollte ich schon Anzengruber sagen, das war kurz verwirrt in meinem Kopf, Lassenberger Korrisor gekriegt hat. An was liegt es da?
Das hängt genau mit dem zusammen. Gell? Also unser Stadtrecht sieht es vor, dass der Stadtsenat genauso nach Wählerstimmen Sitze verteilt werden und dass aber der Gemeinderat darüber entscheidet, mit Mehrheit, wer bekommt eine Amtsführung in welchem Ausmaß. Da schlagt der Bürgermeister, der direkt gewählt ist, vor und sagt, er würde vorschlagen, diese Person soll diese Ressource übernehmen, diese Person soll diese Ressource übernehmen. Und da hat es Verhandlungen gegeben zwischen in dem Fall der Liste vom Herrn Bürgermeister, den Grünen und uns als SPÖ. Und dann hat man sich auf eine Mehrheit mit einem Arbeitsprogramm geeinigt. Und dann war klar, diese Mehrheit mit diesem Arbeitsprogramm besetzt dann auch die Amtsführungen. Und dann die anderen zwei Parteien, die auch einen Sitz im Stadtsenat haben, aber nicht gemeinsam in dieser Regierungszusammenarbeit sind. Das ist die FPÖ und die Liste Das Neue Innsbruck, da vom Florian Durski damals, die nicht. Und die sind jetzt genauso bei jeder Stadtsenatssitzung dabei, haben genauso ihre Stimme, nur sie sind halt nicht, aufgrund dessen, dass sie nicht mit Mehrheit des Gemeinderats mit einer Ressortführung beauftragt worden sind, amtsführend. Und ich muss persönlich sagen, jeder Tag, an dem in dieser Stadt die FPÖ nicht Verantwortung für gewisse Ämter übernehmen darf, ist ein guter Tag, weil wir sehen in ganz vielen anderen Bereichen, Stichwort Salzburg jetzt gerade, wo die FPÖ Teil der Landesregierung ist, wo Pflegebonus gekürzt wird, wo im Sozialbereich massiver Sparkurs gefahren wird, dass es gut ist, wenn solche...
Das sind wieder Sachen, die hört man wieder nicht so.
Ja, eben. Solche spalterischen Stimmen da nicht diese Verantwortung tragen in unserer Stadt und auch dementsprechend nicht die Unterstützung von den Wählerinnen und Wählern gekriegt haben, um das auch machen zu können.
Was auch ein Punkt, weil wir da mal geredet haben, was ich gesagt habe, was ich gut finde an der FPÖ, ist dieser Punkt pflegende Angehörige. Dass pflegende Angehörige sozusagen bei der Stadt angestellt werden, versichert werden und einen kleinen Betrag bezahlt kriegen. Ich bin danach eines Besseren belehrt worden, dass es ja schon so ein System gibt, weil der Fabian hat gemeint, das ist abgelehnt worden, dieser Antrag. Kannst du mich da noch ein bisschen aufklären?
Also was es gibt bundesweit, ist, dass man sich als pflegende angehörige Person versichern kann für Pension und Krankenversicherung. Dass es quasi ein Bezahlmodell gibt, gibt es in einigen Bundesländern. Wir haben das deswegen in der Stadt abgelehnt, weil wir gesagt haben, wenn, dann wäre das etwas, was auf Bundesländerebene zu realisieren wäre. Aber im konkreten Fall, ähnlich wie bei der ganzen Geschichte, Stichwort Herdprämie mit Frauen, die zur Kinderbetreuung
daheim bleiben sollen. Ach, da bin ich aufgeklärt worden und das finde ich gut, muss ich sagen. Da muss ich jetzt kurz einhaken, weil das war ja auch einer meiner Vorwürfe und ich muss mich da jetzt übrigens verbessern. Das habe ich eben Fabian versprochen. Wie gesagt, die FPÖ hat es selber in ihrem Wahl- bzw. Parteiprogramm Herdprämie genannt. Stimmt nicht, war mein Fehler. I'm sorry dafür. Okay. Also Herdprämie kommt, benennen es immer andere sozusagen. Ja. Und was er mir auch aufgeklärt hat, dass es ja nicht darum geht, dass die Frau zu Hause bleibt. Er hat zu mir gesagt, Mann und Frau können entscheiden, wer zu Hause bleibt. Und auch die externe Kinderbetreuung würde bezahlt werden. Und so klingt es für mich schon sehr vernünftig, muss ich sagen.
Ja, und das ist genau der Punkt. Wir wissen von den, da sind wir wieder bei dem, was du ganz am Anfang angesprochen hast, wir wissen von den faktischen Familien- und Lebensrealitäten, dass dann faktisch zum weit überwiegenden Teil die Frau daheim bleibt, sowohl bei der Pflege als auch bei der Kinderbetreuung und dass die dann auch wieder in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis sein zu den jeweiligen Männern oder zu den anderen Familienangehörigen. Deswegen von unserer Sicht ganz klar, es braucht eine gute Kinderbetreuungsstruktur, die Frauen ermöglicht, auch arbeiten zu gehen, die aber auch, wenn jemand gern daheim bleiben will, gern daheim bleiben können, aber auch mit Steuergeld finanziertes Zuhause bleiben für die Kinderbetreuung, wo man dann allein schon aufgrund der Ressourcen halt eine symbolische Abgeltung kriegen würde, befürworten wir nicht. Wir setzen eher dafür, dass wir gescheite Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für unsere Jüngsten haben, weil das auch ja dann sozialen Austausch und eine soziale Interaktion mit Gleichaltrigen ermöglicht und somit ganz viel Entwicklungspotenziale auch der Kinder ermöglicht. Stichwort auch wieder zu den Themen, die wir am Anfang angesprochen haben. Das ist die erste Bildungseinrichtung, die wir auch damit unterstützen und deswegen kehren da unsere Ressourcen hin. Zu euren anderen Angebote, glaube ich, sind eher was wieder eine eher rückwärtsgewandte Politik darstellt.
Da bin ich jetzt das erste Mal, muss ich mir da ein bisschen, also ich würde es nicht schlecht finden, wenn es geben würde, dass man sich entscheiden kann ich das machen oder nicht da, weil jetzt auch zum Beispiel in meinem Fall wäre es für mich super cool, wenn ich sagen kann, hey, ich kann bis meine Tochter 2 Jahre alt ist noch daheim bleiben. Das wäre für mich eine massive Unterstützung. Ich habe keinen Mann, also kann mir jetzt einfach keinen abhängig machen. So. Also für mich wäre das eine wahnsinnig große Unterstützung und ich glaube auch für ganz viele andere Mamas und auch diese Freiheit zu haben, selber entscheiden zu können. Und es geht ja nicht darum, dann 15 Jahre lang daheim zu bleiben, sondern wirklich die Zeit. Ich finde einfach, meine Tochter wird auch mit 1,5 in die Kinderkrippe gehen, weil es muss. Aber ich persönlich finde, dass ein 1,5-jähriges Kind eigentlich noch nicht in der Kinderkrippe gehört. Zumindest nicht so viel in dem Ausmaß, was man braucht, wenn man berufstätig ist. Also da muss ich sagen, finde ich, kann man vielleicht einmal hinschauen und vielleicht was mitnehmen, ist nämlich ein guter Punkt.
Verstehe ich voll, ich maß mir auch nicht an, dass ich als Mann, ich habe auch noch keine Kinder, das beurteilen kann. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass man die Möglichkeit schafft, dass man so gute Betreuungsstrukturen hat, dass es eine wirkliche Wahlfreiheit gibt. Aber ja, ich verstehe den Punkt, dass das sicher oft in der individuellen Situation dann nicht ganz leicht ist.
Im Burgenland hat ja da Versuche gegeben, dass SPÖ und FPÖ zusammen was auf die Beine stellen. Ist ja dann, glaube ich, gescheitert. Auch aus den Gründen, glaube ich, was du jetzt gerade genannt hast, was es bei euch war. Glaubst du, dass es nicht irgendwie ein gutes Zeichen für die Bevölkerung wäre, wenn man da einen Schritt aufeinander zugeht, von beiden Seiten natürlich?
Also es hat in der Vergangenheit, da hat es einmal eine wesentlich liberalere, offenere Strömung in der FPÖ gegeben, auch schon auf Bundesebene sogar mal zusammenarbeiten.
Ich glaube, so Norbert Hofer-Zeiten.
Ja, nein, nur davor. Das war das erste Bundeskanzlerschaftsjahr von Bruno Kreisky hat es damals ein Bündnis mit der FPÖ gegeben, wo man sich auf gewisse Projekte, die man gemeinsam angehen wollte, geeinigt hat. Wie gesagt, die Entwicklung der FPÖ ist leider so, dass wir eine zunehmende Radikalisierung und eine zunehmende, noch immer um sich greifende Verrohung der Sprache von einem Herbert Kickl abwärts, aber auch bis zu Protagonisten auf der Innsbrucker Ebene, Stichwort mein vorheriger Gast in diesem Podcast, um sich greift. Von dem her, unsere Hand ist gegenüber allen demokratischen Parteien immer ausgestreckt und wenn man sinnvoll gemeinsam arbeiten kann, werden wir das auch immer tun. Die FPÖ, wie sie sich derzeit entwickelt und vor allem wie sie nur versucht, immer zu spalten, Menschen gegeneinander aufzubringen für den eigenen politischen Vorteil, egal aufgrund von welchen Kategorien auch immer, ob bei der ganzen Regenbogen-Thematik, ob bei der ganzen Thematik Menschen, die von woanders herkommen, ob anhand von anderen Themen, immer dieses Spalterische in den Mittelpunkt stellt, von dem her sehe ich derzeit keine Grundlage für Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass sich das gesamte politische Umfeld wieder in eine Richtung entwickelt, wo einfach mehr auf Kooperation und auf eine Diskussion, auf eine Zusammenarbeit gesetzt wird, als das Gegeneinander.
Es war eigentlich mal richtig lustig, auch beide gleichzeitig zu Gast zu haben, habe ich mir gedacht.
Ich bin jederzeit gerne da zur Verfügung für einen Austausch.
Ich muss jetzt auch da wirklich sagen, ich finde es von Fabian schon gut, weil er hätte das nicht machen müssen, weil er hat ja gewusst, für was mein Podcast steht. Und da zu sagen, okay, ich stelle mich denn, finde ich nicht schlecht, muss man auch mal sagen, weil ich glaube, es gibt viele, die was sagen, mache ich nicht. Vor allem, weil er weiß, dass ich ganz anderer Meinung bin und auch der Austausch danach, auch wenn er jetzt oft emotional war und wir da nicht einer Meinung waren, aber trotzdem ist ein Austausch da. Das finde ich grundsätzlich mal nicht schlecht, dass das jetzt vielleicht zwischen Politiker und mir als Normalo jetzt nicht irgendwo für irgendjemanden was ändert, ist klar, aber ich glaube, dass das der Punkt ist, denn einfach wir in der Bevölkerung uns viel mehr zu Herzen nehmen müssten, uns gegenseitig zuzuhören. Weil das ist ja genau das, auch wenn ich mit vielen FPÖ-Wählern rede und gewisse Sachen eben aufkläre, in dem, wo ich es halt kann, wo ich mich auskenne, wo die dann sagen, ja, verstehe. So. Und umgekehrt auch. Also, und ich finde einfach wichtig, dass dieser enorme Hass, was gerade vorherrscht, und Hass mit Hass bekämpfen ist auch immer schwierig, finde ich. Und gerade auch in Deutschland sieht man das ja gerade, das Links-Rechts ist ja ganz, ganz extrem. Und ich finde es ganz schlimm, dass wir in der Bevölkerung, wo wir alle schauen müssen, wie wir über die Runden kommen, und anstatt uns gegenseitig zu unterstützen, uns nur gegenseitig bekriegen, wegen Themen, die wir ja eh nicht ändern. Weil seien wir uns ganz ehrlich, wir sind alles Fuzzi-Gagelen im Endeffekt. Und ob der jetzt blau wählt oder rot wählt oder grün wählt oder was auch immer wählt, was hat das jetzt mit mir zu tun? Also wie gesagt, ich habe Freunde, die sind extrem links, ich habe Freunde, die sind rechts, ich habe Freunde, die wählen blau, ich habe Freunde, die gehen gar nicht wählen, Freunde, die wählen grün, Freunde, die wählen rot. Also ich habe da wirklich alles im Umfeld, und ich finde einfach, dass man trotzdem an einem Tisch sitzen kann und ein Bier zusammen trinken kann. Weißt du, was
ich
meine?
Ich finde, man muss da aber, muss ich wirklich sagen, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, zwei Sachen auseinanderhalten. Ich bin der Erste, der mit jemandem, der mal, weil die Situation gerade schwierig ist oder was auch immer, die FPÖ wählt, das sehe ich als die ureigenste Aufgabe von uns Politikerinnen und Politikern, mich mit den Wählerinnen und Wählern an den Tisch zu hocken und darüber zu reden, was ist der Grund dafür, was hat so weit kommen lassen, dass du glaubst, dass das eine Lösung ist, oder auch wenn jemand sagt, ich gehe nicht mehr wählen. Gell? Der Diskurs ist für mich unglaublich wichtig, egal wer aus welchen Gründen was gewählt hat. Gefährlich wäre jetzt, glaube ich, vor allem mit Vertretern der FPÖ, wenn wir als demokratische Mitte und demokratische Diskursgesellschaft, so wie du es großartig mit deinem Podcast machst, den Inhalten der extremen Rechten eine Bühne geben, auf der anderen Seite die ihre eigenen Kanäle haben, wo ich zum Beispiel oder du nie eine Bühne kriegen würdest, und sie ungefiltert massive Desinformationen über ihre TikTok-Kanäle, über ihre Social-Media-Kanäle verbreiten. Und das ist das Gefährliche. Mhm. Das ist das, wo wir uns aufpassen müssen. Da redet man oft von diesem False Balancing, gell? Wenn man dann sagt, die quasi demokratische Mitte, die Leute, die noch ein Interesse daran haben, den Diskurs in unserer Gesellschaft wiederherzustellen, die laden auch quasi die unter Anführungszeichen Gegenseite ein, kriegt damit auch eine Bühne, man stellt sich am Diskurs, aber weite Teile, und da zähle ich leider auch meinen vorherigen Gast in diesem Podcast dazu, der FPÖ, wie sie derzeit funktioniert, haben kein Interesse an einem funktionierenden demokratischen Diskurs. Die wollen spalten, den demokratischen Diskurs weiterhin verunmöglichen, um ihre eigene politische Agenda voranzutreiben, nämlich ein ganz anderes System von Staat aufzubauen, wie wir es derzeit haben.
Wie passt es dann zusammen, wenn die FPÖ sagt, wir sind dafür, die direkte Demokratie auszubauen?
Weil die direkte Demokratie, haben wir aus unserer Geschichte gelernt, ein ganz gefährliches Instrument oft ist. Man hat sich was dabei gedacht, zum Beispiel vor allem in Deutschland, wo man die direktdemokratischen Elemente massiv zurückgefahren hat in der Verfassung nach der ganzen nationalsozialistischen Diktatur im Grundgesetz, weil natürlich in einzelnen Entscheidungen, wo man polarisieren kann, es ganz oft schnell passiert, dass man eine Gruppe gegen die andere ausspielt und dann nicht wir gemeinsam daran arbeiten, vielleicht einen Kompromiss zu arbeiten, sondern hast das oder das, du oder ich, sie oder wir.
Das macht Sinn,
und dann wird polarisiert und dann wird polarisiert und dann gewinnt eine Seite mit 0,1% mehr der Stimmen und dann wird das gemacht und alles, was die anderen machen, wird ignoriert, was die anderen wollten, wird ignoriert. Nein, deswegen gibt es für ganz viele Fragen kein Schwarz oder Weiß, es ist ganz oft der Grau. Dann müssen wir drüber reden, gell? Dann müssen wir drüber diskutieren, wie wir es vorher gesagt haben. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, in der Diskussion zu bleiben, uns miteinander auszutauschen, aber es ist ganz gefährlich, diesen extremen Positionen dann auch im demokratischen Diskurs zu viel Raum zu geben. Und das ist, glaube ich, das, was ganz oft passiert. Man redet drüber, was der wieder für Rülpser von sich gegeben hat, anstatt dass wir drüber reden, wie man konkret die Probleme, die eigentlich da sind, die alle anderen auch sehen, nur vielleicht andere, vernünftigere Ansätze haben, das anzugehen, lösen können.
Das Argument kommt ja immer, wenn ich habe ihn Fabian gefragt, dass ich die auch gerne fragen, die brauche ich eigentlich als Sozialdemokrat nicht fragen.
Nein,
weil
bitte,
ich
ihm, bitte
weil ich ihm gefragt habe, es haben ganz viele Menschen Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Mhm. Vor allem auch mit diesen Zeitzeugen, die ja wirklich vor allem in Deutschland sagen, hey, liebe Leute, ganz falscher Weg gerade. Kannst du versichern, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, so wie es gerade ist?
Nein. Ich habe also hab ganz oft wirklich auch, wenn ich vor allem da die ein oder anderen Redebeiträge auch im Gemeinderat her, habe ich wirklich Angst. Und das ist das, worum es mich dann aber wieder motiviert, und da möchte ich alle dazu einladen, und da danke für deine Einladung. Engagieren wir uns, diskutieren wir, streiten wir auch mal demokratisch miteinander, was die richtigen Ideen sind, aber geben wir diesen extremen Positionen, die da wirklich ein ganz anderes Gesellschaftsbild aufbauen wollen, eine klare Antwort, nämlich nein, das wollen wir nicht. Gell? Wir haben aus der Geschichte hoffentlich gelernt, aber nein, ich kann es auf keinen Fall ausschließen, dass sich das wieder nicht wieder wiederholt, und wir haben zurzeit der Situation mit der wirtschaftlichen Situation, mit der Spaltung in unserer Gesellschaft, mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen, wo wir eine ganz gefährliche Mischung haben, wo ganz viele Mächte zusammenarbeiten, die ein Interesse daran haben, dass das gesellschaftliche Zusammenleben, wie wir es derzeit haben, so nicht mehr das Modell der Zukunft ist. Und da müssen alle die Kräfte, die jetzt vernünftige demokratische Kräfte sein, zusammen daran arbeiten, dass wir einen Diskurs wiederherstellen und dass wir aber auch sorgen, dass unser System Lösungen bieten kann und auch die konkreten Lebensrealitäten in einem demokratischen, offenen Diskurs gemeinsam angegangen werden können.
Und bezüglich der Geschichte kommt ja als Argument aus den rechten Reihen ja immer, ja, aber wer war denn früher? Hitler war ja Sozialist, sage ich das jetzt so richtig?
Hitler war kein... Nein.
Aber du weißt, was ich jetzt sage, du weißt, was ich jetzt sagen will, oder? Wie gesagt, ich kann mich da oft nicht so ausdrücken, wie ich es gerne, aber das ist ja oft dieses Argument, ja, aber wer hat denn früher regiert, das alles passiert ist?
Meine
Meinung jetzt.
Also
gell?
Der Großteil, vielleicht, jetzt, wenn ich die jetzt richtig verstehen will, in der Weimarer Republik, bevor Hitler die Macht ergriffen hat, hat es große wirtschaftliche Herausforderungen gegeben oder unglaubliche Spaltung in der Gesellschaft, und danach haben die Nationalsozialisten die Verfassung gebrochen, um endgültig die Demokratie zu Ende zu bringen. Und das ist das große Problem. Viele der Problemlagen von damals zeigen sich jetzt zum Teil auch wieder, und deswegen müssen wir zeigen, was wir für Errungenschaften in unserem Staat haben, aber dass wir auch die Herausforderungen der Zukunft gut lösen können. Gell? Und wir haben ganz viele total selbstverständlichen Institutionen in unserem Land, seien zum Beispiel sozialdemokratische Errungenschaften vom ganzen Versicherungssystem, das wir haben, über den Sozialstaat, den wir haben, über Arbeitszeitrechte und so weiter und so fort. Und diese Errungenschaften müssen wir weiterentwickeln und die Leute mitnehmen und sagen, ja, wir entwickeln unseren Staat weiter ohne diese rechtsextremen, spalterischen Tendenzen, die da verkörpert werden durch die zurzeit FPÖ, die da aus allen Rohren schießt, um dieses gesellschaftliche System zu verändern.
Ich habe immer bei jedem Gast die gleichen zwei Schlussfragen. Das wäre meine erste Frage, und die wäre dein persönlicher Rebellenmoment. Was war dein Moment im Leben, wo du dir gedacht hast, na so nimmer, ich mache es jetzt anders?
Bei mir war das schon relativ früh. Ich war in der Schule schon so klassisch Klassensprecher, Schulsprecher dann. Und ich habe eine Lehrperson gehabt bei mir in der HTL, die hat bei mir unglaubliches Ungerechtigkeitsgefühl ausgelöst, weil sie unglaublich in meiner Wahrnehmung als Sympathie bewertet hat. Und da war es aber dann auch etwas, und das vielleicht passt eh gut zum Thema unseres heutigen Gesprächs, da haben wir es dann geschafft als Klasse, wo wir ganz viele verschiedene Meinungen zu vielen Themen gehabt haben. Ich war damals Flügelstürmer links außen und wollte die Welt verändern. Da haben wir es aber das erste Mal geschafft, dass wir uns dann als Klasse über alle Grenzen hinweg mit verschiedenen Hintergründen zusammengetan haben und gesagt haben, das geht nicht mehr, und sind dann durchmarschiert bis zum Direktor, und dann ist der Lehrer quasi dementsprechend in die Schranken gewiesen worden, weil er wirklich gewisse einfach am Kicker gehabt hat und da die Tests anders benotet hat. Also das war der Moment, wo ich gesehen habe, und auch ein bisschen, glaube ich, ein politisch prägender Moment, da hat sich quasi mein Rebellentum gezeigt, aber auch dann kanalisiert in eine Richtung, jetzt müssen wir zusammenheben, um
was zu ändern. Also relativ früh eigentlich,
schön. Ja, voll. Also das war wirklich sehr früh. Und dann hat es noch viel austesten und diskutieren und viel persönliche Entwicklung braucht. Aber das war so einer der ersten Momente, wo ich wirklich mal gedacht habe, ja, da muss ich jetzt gegen diese Ungerechtigkeit aufstehen und auch eben gemeinsam mit anderen dafür arbeiten, dass sich da was tut.
Sehr schön. Und zum Schluss, was würdest du dir wünschen, was die HörerInnen mitnehmen aus diesem Podcast?
Ich glaube,
was Sie denken, wenn Sie die Folge beenden.
Danke. Ich glaube, das, was wir jetzt zum Schluss diskutiert haben, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir im Diskurs bleiben, dass wir miteinander diskutieren, was wir besser machen können in unserer Gesellschaft, dass es so großartige Menschen wie die gibt, die solche Diskussionsformate, machen, um im Austausch zu bleiben, um eben zu sagen, wir kennen mehr als Gesellschaft, wir entwickeln uns weiter, wir sind eine tolle, bunte Gesellschaft, die noch ganz viel besser machen kann, aber wir arbeiten gemeinsam dran und bitte lassen wir uns nicht auseinanderspalten, wenn wir vielleicht einmal bei gewissen Themen Sachen anders sehen, sondern arbeiten wir gemeinsam dran, wie wir gemeinsam das besser machen können.
Vielen Dank, dass du da warst, es war sehr angenehm.
Ich möchte halt auch nochmal sagen, für die Einladung.
Auch in dieser Folge sieht sie da nicht als Befürworterin oder als Gegnerin oder sonst irgendwas. Ich habe wirklich versucht, in beiden Gesprächen sehr wertfrei und neutral reinzugehen. Ich bin sehr kritisiert worden für meine Folge mit der FPÖ, wirklich. Also sehr, sehr, dass sie dem Ganzen eine Bühne bietet. Und ich habe wirklich selber sehr lange überlegt, ob ich sie hochlade, wie ich sie hochlade, was sie dazu schneide und so weiter und so fort. Also dazu schneide im Sinne von diesen Einspieler, was man gehört hat. Mir war es wichtig, mich klar zu positionieren. Das habe ich, glaube ich, gemacht. Und ich habe die Folge trotzdem hochgeladen, weil es ist eine Partei, die man wählen kann. Es gibt sehr viele Menschen, die sie wählen. Und ich für mich selber wollte mir selber ein Bild machen, meine Hörer einfach daran teilhaben lassen an diesem Gespräch. Es kann sich jetzt jeder diese zwei Folgen anhören und sich sein eigenes Bild dann machen. Auf welcher Seite ich stehe, was mache, glaube ich, mit meinem feministischen Podcast und für mein Zutun für die LGBTQ-Community. Also brauche ich kein Geheimnis draus machen. Aber trotzdem war es, glaube ich, gut ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber ich glaube, es war okay, dass man sich beide Seiten angehört hat, weil viele Sachen auch, ja, man medial nicht so mitkriegt, auch die schlechten Seiten. Also es ist für mein Empfinden sehr viel schlechter gewesen, als ich das eigentlich gedacht habe. Seine Seite auch geöffnet worden. Trotzdem, ich bin euch beiden sehr dankbar und danke, dass du heute da warst. Und
ich sage nochmal danke.
Ich glaube, auch bei dir kann man sich gerne melden, oder?
Ja,
Instagram,
unbedingt.
Überall, wenn man Fragen hat, Anliegen hat, was auch immer, wie du
jederzeit
sagst, mit Wohnungsvergaben, Wohnungsthematik.
Aber auch über andere Themen. Und ich bin auch froh über kritische Rückmeldungen zur einen oder anderen Äußerung heute oder zum einen oder anderen Diskussionspunkt, den auch wir zwar gehabt haben.
Ja. Perfekt, vielen Dank.
Danke.
Und danke fürs Zuhören. Und Feedback erwünscht, wie immer.